Diese Folge wird präsentiert von unserem Partner Mieteinander. Mieteinander hilft Vermietern, ihre Mieteinnahmen um 30-40% zu steigern, einvernehmlich, rechtssicher und ohne Konflikte mit den Mietern. Das Geheimnis sind persönliche Gespräche, durchgeführt von echten Profis, die echte Win-Win-Situationen schaffen. Und für alle, die am 16. und 17. Januar 2026 beim Immo-Kongress in Augsburg auch dabei sind, Mieteinander hat dort einen eigenen Messestand im Obergeschoss. Das ist der Stand Nummer 58. Wenn ihr mögt, dann schaut dort vorbei. Dort wird das Team mit euch eine Live-Potenzialanalyse machen und beantwortet alle eure Fragen und zeigt euch, was in eurem Bestand möglich ist. Und jetzt viel Spaß mit der Episode von heute. Enteignung, Regulierung und Marktchancen, eure Fragen, und das ist genau heute immer die letzte Episode in der Staffel, und hier kommen sie im Einzelnen. Die erste Frage ist: Eine neue Prognose sagt, die Bevölkerung in Deutschland schrumpft bis 2070 auf 74,7 Millionen Menschen. Hat dies Auswirkungen auf den Immobilienmarkt? Zweite Frage: Welche Rollen spielen künftig noch ESG-Kriterien? Dritte Frage: Die Enteignung großer Wohnungsbestände ist ein erschreckendes Szenario. Was kann die Branche tun, um dies zu verhindern? Warum ist dies so populär? Viertens: Ihr habt in einer Folge zwischen Luxusimmobilien und einfachen Immobilien verglichen. Ist das Luxussegment tatsächlich auch zukünftig attraktiv? Gibt es nicht eine schnellere Marktsättigung? Welche Technologiestandorte neben Mainz, Heilbronn und Ingolstadt findet ihr spannend? Sechstens, was ist mit dem Ruhrgebiet? Ist eine ähnliche Entwicklung wie in Detroit denkbar? Siebtens, Mieterstrom. Ist eine Wertkorrektur wirklich wahrscheinlich? Die Stromkosten sinken doch nur für die Nutzer. Und zum Schluss, in der Folge zu den Rechenzentren habt ihr auf indirekte Anlagen hingewiesen, also Fonds, Aktienunternehmen und so weiter. Ist dies nicht auch die bessere Anlage für Wohnimmobilien? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage, und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Mieteinander, dem Partner für konfliktfreie Mieterhöhungen mit 100% erfolgsbasierter Vergütung, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast, und heute ist die letzte Episode nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für diese Staffel, und wie üblich ist es für eure Fragen reserviert, oder ist diese Episode für eure Fragen reserviert, und natürlich machen wir hier auch ein Frage-Antworten-Spiel, nicht ohne ihn. Wir schätzen ihn, wir mögen ihn, wir haben ihn das ganze Jahr über geschätzt und tun es natürlich auch heute in der letzten Episode für 2025. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Mein lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich. Und frohe Weihnachten.
Ach ja, frohe Weihnachten, na klar. Wünsche ich euch da draußen natürlich auch ganz herzlich. Ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes Fest und ganz reichhaltig Geschenke und alles das, was ihr euch gewünscht habt. Und den Rest, den kann man ja wie üblich im Januar dann großes Umtauschspiel. Genau, also lass uns reinstarten in die Fragen, die wir bekommen haben. Erste Frage. Eine neue Prognose sagt, die Bevölkerung in Deutschland schrumpft bis 2070 auf 74,7 Millionen Menschen. Hat dies Auswirkungen auf den Immobilienmarkt? Michael.
Ja, das ist tatsächlich eine Prognose, die jetzt neu herausgegeben wurde vom Statistischen Bundesamt. Langfristprognose für die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Man muss natürlich sagen, 2070, das ist noch eine ganze Weile hin. Und wichtig ist eben auch, was wird mit solchen Bevölkerungsprognosen gemacht? Also es ist eigentlich keine Prognose, sondern es ist eine Fortschreibung. Eine Fortschreibung, das heißt, die jetzige Entwicklung wird quasi nach vorne gerechnet. Und da ist natürlich die Entwicklung, dass wir eine immer noch sehr geringe Geburtenrate in Deutschland haben, 1,4 Kinder pro Frau. Und es wird eben auch eine bestimmte Zuwanderung unterstellt. Und dann ergibt sich natürlich, dass ich bis 2070 dann möglicherweise eine starke Schrumpfung habe, aber eben auch eine starke Überalterung der Gesellschaft. Das wird quasi hier fortgeschrieben. Und das würde ja bedeuten, wir hätten rund 10, 9 Millionen Menschen weniger in Deutschland als jetzt. Aber wir wissen eben auch aus der Vergangenheit, dass diese Szenarien, die da entwickelt werden und die Prognosen meistens in dieser Weise doch nicht stimmen. Letztlich hat sich immer wieder gezeigt, dass wir doch eine stärkere Zuwanderung hatten. Und natürlich ist es auch so, weltweit wächst die Bevölkerung ja durchaus noch. Wir haben immer mehr Regionen, die auch schwierigere klimatischere Bedingungen aufweisen als Europa. Wir haben aufgrund der drohenden Schrumpfung eben auch eine Arbeitsnachfrage, gerade nach Menschen, die eben von außerhalb Europas kommen. Also von daher würde ich nicht davon ausgehen, dass dieses Szenario wirklich zutrifft, ja, sondern ich glaube tatsächlich eher, dass wir die Bevölkerung dann tendenziell eher konstant halten werden. Aber es ist natürlich etwas, womit man sich beschäftigen muss. Und es gibt sicherlich Regionen, die da auch stärker verlieren werden als andere. Grundsätzlich würde ich mit so einem langen Blick schon dabei bleiben, dass eher die Ballungszentren nach wie vor wachsen beziehungsweise eine hohe Bevölkerungszahl halten können. Ländliche Regionen tendenziell eher verlieren werden. Also da müsste schon sehr viel passieren, auch technologisch, dass sich das grundsätzlich ändert. Aber es zeigt natürlich auch die Herausforderung, die wir haben, ne? Also ohne Zuwanderung werden wir da tatsächlich immer weniger, werden natürlich auch die Sozialsysteme stärker belastet. Aber ich glaube tatsächlich, am Ende werden Menschen eben sich in die Regionen ziehen, die eben attraktiv sind. Und da gehört Deutschland sicherlich auch 2070 noch dazu.
Darüber hinaus, selbst wenn es wahr wäre, in 45 Jahren, was es ja dann jetzt noch wären, 10% ungefähr weniger Nachfrage nach Wohnraum, so könnte man das ja wahrscheinlich nicht ganz umrechnen, aber ungefähr. Ich meine, unsere Verwaltung tut ja alles, dass das nicht weiter auffällt. Insofern. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, es wird sich dann, selbst wenn es so wäre, wäre der Verbrauch von Immobilien in 45 Jahren wahrscheinlich höher als 10% weniger Nachfrage, oder?
Ja, du sprichst ein interessantes Thema an, das ist ja das Bauen, ne? Also kriegen wir das dann, also man könnte auch argumentieren, so wie wir im Moment bauen und wie wir überhaupt nicht hinterherkommen, konterkariert das quasi, also dann wäre eine Schrumpfung ganz gut, damit wir irgendwann mal wieder einen halbwegs ausgeglichenen Markt haben. Aber natürlich 9 Millionen ist schon eine ganze Menge. Ja, wie gesagt, das ist schwierig. Wir können so Langfristprognosen kaum anstellen und natürlich gerade zwischen den Regionen. Also ziehen die Leute da nach Düsseldorf oder nach Köln oder ziehen sie nach Hamburg oder Kiel? Das ist halt wahnsinnig schwer zu antizipieren. Das hängt eben von vielen Entwicklungen ab, die wir heute noch nicht absehen können. Grundsätzlich zeigt, jetzt gerade mit Blick auf den Anleger, zeigen Immobilien eigentlich gerade über einen langen Zeitraum doch eine sehr, sehr ordentliche Rendite. Wir haben ja in einer der Folgen auch die Entwicklung seit 1870 uns angeschaut und da sieht man schon, dass eigentlich immer auch positive Renditen rauskamen. Obwohl wir da natürlich auch Zeiten haben, wo wir eine extreme Schrumpfung hatten, wo wir dann teilweise ja auch gerade nach den Weltkriegen dann sehr viel Zerstörung hatten, wo natürlich auch die Zahl der Menschen extrem runtergegangen ist und trotzdem über alles gerechnet ist die Rendite relativ positiv geblieben. Deswegen würde ich eigentlich auch mit Blick auf jetzt die nächsten 45 Jahre mir da nicht Angst und Bange machen lassen, sondern glaube, dass wir da auch eine positive Entwicklung bei den Immobilienmärkten haben, zumindest was eben so die Ballungszentren angeht.
Nun brauchen wir nicht so viel Abgang der Immobilienbestände wie durch einen Weltkrieg, aber wir bleiben positiv. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Welche Rolle spielt künftig noch ESG beziehungsweise die ESG-Kriterien? Michael.
Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, beziehungsweise ESG war so ein ganz großes Thema und auf jeder Immobilienkonferenz wurde über ESG gesprochen, jedenfalls noch vor 2-3 Jahren. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema nicht mehr vielleicht unter diesem Label so funktioniert. Also ESG, wofür steht das? Environmental, Social and Government. Man muss aber dazu sagen, dieses Social ist nie so richtig definiert worden. Also wann ist die Immobilienwirtschaft Social? Da gibt es viele Diskussionen drüber. Ist nie so richtig geführt worden. Dieses Thema Government ich glaube, auch das spielt gar nicht so die große Rolle. Da geht es ja eher so um Unternehmenspraxis, um Verlässlichkeit auch und dass man sich an Gesetze hält und ähnliches. Das sind oftmals Selbstverständlichkeiten, insbesondere in Deutschland, aber auch in vielen anderen Industrieländern. Also das, was eigentlich so im Blick steht, ist natürlich das Environmental, also der Umweltschutz. Und ich meine, dieses Thema ist ja weiterhin sehr relevant. Auch wenn man mittlerweile ja durchaus die Diskussion hat, sind wir da auch vielleicht an der einen oder anderen Ecke zu weit gesprungen, gerade auch was das Thema Energieeffizienz angeht. Ich glaube, wir werden da im nächsten Jahr noch viele Diskussionen zu führen. Es geht ja im nächsten Jahr auch darum, das GEG zu modernisieren, beziehungsweise es soll ja jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz heißen. Es wird ja kein Heizungsgesetz mehr heißen. Und die EPBD, also die europäische Richtlinie für den Gebäudesektor, muss umgesetzt werden. Da werden wir sicherlich noch Themen haben. Also dieses Thema verschwindet nicht, aber es läuft vielleicht nicht mehr ganz so starr unter diesen ESG-Kriterien. Und das ist vielleicht auch ganz gut, weil das ist doch sehr, sehr bürokratisch geworden und hat teilweise eben abgelenkt von den eigentlichen Zielen, die wir haben, nämlich dass wir eben Klimaneutralität haben wollen, aber hat eigentlich auf dem Weg dorthin einfach auch ein bisschen zu viel vorgegeben.
Ja, ich hoffe auch, dass sich irgendjemand in der EU besinnt, das endlich abzuschaffen und zu reformieren. Aber bislang standen, also glaubst du wirklich, dass es da sowas wie eine Erleichterung gibt? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also mal Hand aufs Herz. Ich meine, unsere EU-Administratoren und Administrationen sind nicht dafür bekannt, dass sie Dinge leichter machen, oder?
Naja, gut, es gibt schon Bewegung, ne? Also wenn wir jetzt das Lieferkettengesetz nehmen, das gilt jetzt nicht mehr nur, also es galt für relativ viele Unternehmen. Jetzt hat man die Unternehmensgröße nach oben gezogen. Das heißt, viele Mittelständler sind nicht mehr direkt betroffen. Teilweise natürlich indirekt, wenn sie eben mit den großen Unternehmen kooperieren. Also da gibt es jetzt schon so ein bisschen Bewegung an der einen oder anderen Stelle. Aber beim Thema Energieeffizienz, das ist tatsächlich ja spannend. Da ist die EU noch dogmatischer, als das jetzt die Bundesregierung zum Beispiel ist. Aber auch weil man sagt, auf EU-Ebene, naja, das Thema Energiearmut ist so ein großes Thema in vielen Ländern, hängt aber auch einfach damit zusammen, dass die Energieeffizienzstandards in manchen Ländern ja viel, viel schlechter sind als in Deutschland. Aber ich glaube schon, dass man in der EU insgesamt, um es nicht zu sehr auszuweiten, dass man schon auch verstanden hat, man darf nicht alles regulatorisch überfrachten. Und gerade die Taxonomie ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo man eben den institutionellen Investoren auch zu viele Vorgaben gemacht hat und wo es dann zu komplex geworden ist und auch zu viele Kosten verursacht hat. Also ich glaube schon, dass man sich da etwas bewegt und vielleicht etwas pragmatischer wird. Ob es uns dann reicht, weiß ich nicht, aber zumindest wird es vielleicht ein bisschen besser.
Alle Daumen und Finger sind gekreuzt, wir hoffen das Beste. Dann kommen wir zur dritten Frage. Die Enteignung großer Wohnungsbestände, wir haben in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, ist ein erschreckendes Szenario, finden wir auch. Was kann die Branche tun, um das zu verhindern? Warum ist das so populär? Michael, sag mal, du als Sozialistenversteher.
Im Nachgang eines LinkedIn-Posts von mir wurde mir ein Link geschickt zu einem Reel auf Instagram. Und da sieht man dann André Holm. André Holm kennt der eine oder andere. Sozialistischer Forscher, würde ich mal sagen, auch ehemals kurze Zeit Staatssekretär in Berlin für das Thema Wohnen, ist dann über seine Stasi-Vergangenheit gestolpert. In diesem Reel sieht man ihn, wo man ihn das fragt, warum ist das denn so populär? Und er sitzt da mit einem Glas Bier und sagt, naja, es ist wie mit Freibier, ne? Freibier ist auch total populär und so ist eben auch diese Enteignungsidee total populär. Das fand ich doch entlarvend, ehrlich. Ja, es ist also für viele, die dann einfach nicht drüber nachdenken und sagen, boah, das ist ja toll, wenn uns allen diese Bestände gehören und die Mieten künftig gekappt sind, ist das doch total schön. Und dann zeigen wir es mal diesen reichen Investoren, ne? So ist ja schon die Denke. Und ja, also ich glaube, dagegen muss man arbeiten, da muss man argumentativ arbeiten. Wir haben das Thema ja diskutiert. Ich glaube, die Argumente sind schon auf der Seite zu sagen, guckt mal, was ihr da macht und welche Folgen das haben wird. Ich glaube aber, was die Branche vielleicht noch stärker machen muss, ist so auch an ihrem Image vielleicht auch zu arbeiten, eben mehr deutlich zu machen, dass man eben was für alle tut, dass eben auch Mietsteigerungen dazugehören, das ist normal, aber dass man es eben auch nicht überzieht und möglichst diese ganz schlechten Nachrichten vermeidet, wie Witwe musste ausziehen nach 25 Jahren, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnte oder die Heizung wurde übers Wochenende abgestellt oder ähnliches, ja. Also ich glaube, da muss man aufpassen. Aber es ist halt schwierig, ne? Weil das ist so ein, ja, Populismus ist eben einfach, ja. Und dagegen muss man dann arbeiten und die Argumentation dagegen ist immer schwerer. Das haben wir auch schon beim Mietendeckel erlebt, ne? Das ist, natürlich braucht man einfach ein paar mehr Sätze, um zu erklären, dass der Mietendeckel nicht so funktioniert und eher schadet, als wenn man jetzt einfach platt sagt, ach, ist doch super, wenn die Mieten jetzt um 10% sinken, da könnt ihr euch doch alle freuen.
Ja. Ja, bei dem Image der Branche muss ich irgendwie so ein bisschen reingrätschen, weil ich denke, also schwarze Schafe oder Einzelfälle, schwarze Schafe will ich sie nicht mehr nennen, sondern Einzelfälle wie Oma Gretchen musste ausziehen nach 25 Jahren und so, die wird es immer geben. Also machen wir uns nichts vor, es sind so viele 100.000 Mietverhältnisse, die kannst du nicht verhindern und das ist natürlich dankbar für jeden, der eine Headline sucht. Aber ich glaube, wir haben auch gerade in Hamburg wieder beim Bauvorhaben so eine merkwürdige Diskussion. Da geht es darum, ob man nochmal 2 Geschosse mehr machen kann. Und da sagt dann die Lokalpolitik, nee, wollen wir nicht, weil ist dann auch irgendwann städtebaulich nicht mehr vertretbar und so. Und außerdem wollen die sich, und das ist der entscheidende Satz, wollen die sich ja nur eine goldene Nase verdienen. Ich glaube, das, was wir und was vielleicht auch eine Aufgabe der Verbände wäre, mal zu erklären, dass natürlich Immobilien ein Geschäft ist. Aber dass das im Übrigen keins ist, wo die Bäume Gott weiß wie weit in den Himmel wachsen. Also das ist ja schon auch ein Geschäft wie jedes andere. Wenn man es gut macht, kann man damit Geld verdienen. Und das muss im Übrigen auch so sein, weil auf der anderen Seite werden ja Gehälter bezahlt und da werden im Übrigen Eigentümer dafür, dass ihnen gehört, bezahlt und so. Das muss schon alles irgendwie legitim bleiben. So dieser Versuch, oder ich habe den Eindruck, in den Diskussionen, die wir mit den Ämtern und den Lokalpolitikern führen, der Versuch, diesen Altruismus immer nach vorne zu stellen, der führt einfach zu noch mehr Schaden, als wenn man gerade heraus sagt, ja, warum? Natürlich ist das ein Geschäft. Natürlich verdienen wir damit auch Geld. Und so muss es im Übrigen auch sein, weil ansonsten, warum sollten wir auch nur eine einzige weitere Wohnung vermieten, bauen, kaufen, sonst was? Also ich finde, man muss mehr dazu kommen, dass es wieder okay ist, ein Geschäft zu betreiben, auch mit Immobilien. Weil so dieser altruistische Anstrich, den im Moment viele versuchen, ja, und das ist ja im Übrigen, hier tun wir ja was Soziales und was Gutes für die Nachbarschaft und so, der führt zu viel mehr Misstrauen, jedenfalls ist das meine Wahrnehmung, als wenn man gerade raus sagt, ja, natürlich, mehr Wohnungen ist auch für uns besser, wenn man die irgendwie sowieso gerade baut, dann kann man auch noch 5 mehr bauen und das ist natürlich besser, aber ich glaube, eine Ehrlichkeit gegen, also allen Parteien gegenüber, auch denjenigen, die da investieren, wäre eigentlich etwas, das sehr nach vorne führen würde. Aber wie gesagt, das sind nur meine 5 Cents aus den Gesprächen vor Ort mit denjenigen, die in so Genehmigungsprozesse alle involviert sind.
Ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass wir da auch eine gewisse Ehrlichkeit brauchen. Aber das setzt natürlich auch da voraus, dass man das auch akzeptiert, ne? Also den Unternehmen und den unternehmerischen Erfolg. Ich glaube, wir haben ein großes Problem in Deutschland mit unternehmerischem Erfolg. Wenn wir die Diskussion um Milliardäre haben, ne? Wo dann viele sagen, die müssen wir da abschaffen und darf nicht sein. Aber man muss eben sagen, dass da stehen häufig eben auch sehr erfolgreiche Unternehmer dahinter. Die haben eine gute Idee gehabt, die haben das in den Markt gebracht. Und eigentlich muss das Ziel sein, dass diese Milliardäre dann auch in die nächsten Unternehmen investieren, damit eben auch die Start-up-Szene und neue Unternehmen hervorgehen können. Da haben wir ein sehr verkrampftes Verhältnis zu in Deutschland. Und so muss man natürlich auch in der Immobilienwirtschaft sagen, na ja, klar, da investiert jemand, weil wir da einen sozialen oder weil wir einen gesellschaftlichen Mangel haben. Wir haben zu wenig Wohnraum und das ist doch gut. Und dass er damit dann eben auch Geld verdient, gehört dazu. Sonst hätte er auch keinen Anreiz zu investieren. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wir sehen ja gerade in dieser Berliner Debatte, wie verkrampft das Ganze eben ist. Und wie schnell diese Idee aufkommt, naja, mit Immobilien darf man ja kein Geld verdienen. Und das ist tatsächlich grundfalsch.
Ja, das ist so ein bisschen so, wie du sollst bitte arbeiten, aber Geld kriegst du dafür nicht, weil du arbeitest ja an Immobilien. Also das ist ja die Übersetzung.
Genau,
egal, ob ich Investor bin oder nicht, was für ein Schwachsinn.
Genau, genau.
Aber dass wir ein Problem mit Erfolg haben, genau, das ist hier nicht unser Thema und führt zu weit, aber das ist natürlich echt ein Thema. Als jemand, der in der unternehmerischen Szene tätig ist, ist das etwas, das ich durchaus auch aus eigener Anschauung berichten kann. Aber wie gesagt, nicht unser Thema hier heute, aber wir kommen gleich weiter in der nächsten vierten Frage dazu. Es geht nämlich um den Vergleich zwischen Luxusimmobilien und einfachen Immobilien. Also, es wurde gefragt, ihr habt eine Folge zwischen Luxusimmobilien und einfachen Immobilien verglichen. Ist das Luxussegment tatsächlich auch zukünftig attraktiver? Gibt es hier nicht schneller eine Sättigung? Michael.
Ja, wir haben ja gezeigt auf Basis der Marktdaten, dass in den letzten Jahren sich das Luxussegment, also die 5% teuersten Immobilien in den Großstädten eigentlich sogar besser entwickelt haben als die einfachen Immobilien. Also normalerweise haben wir tatsächlich im Luxussegment ja stärkere Marktschwankungen. Ja, gerade in der Krise geht's enorm runter. Das ist das, was wir im Ausland häufig beobachten können, bei uns tatsächlich nicht. Daraus habe ich geschlossen, naja, wir haben hier wahrscheinlich auch einfach nicht die Sättigung, die wir in anderen Märkten haben. Ja. So, und ob das jetzt zukünftig so ist, ist schwer zu sagen. Ja, natürlich, ich würde schon sagen, grundsätzlich bleibt das Luxussegment etwas volatiler, aber diese Sättigung in dem Sinne haben wir hier vielleicht nicht. Und ich glaube, auch das ist etwas, was viele Menschen unterschätzen. Auch da höre ich immer, also Neubau, natürlich brauchen wir Neubau, aber das muss immer bezahlbar sein. Ja, und auch das ist so ein grundsätzliches Missverständnis eigentlich. Bezahlbarer Wohnraum habe ich im Bestand. Und ich muss dafür sorgen, dass die Leute, die sich das leisten können, eben in den Neubau ziehen und damit die Wohnungen freimachen, die dann für andere eben bezahlbar sind. Ja, wir werden im Neubau keine wirkliche Bezahlbarkeit herstellen. Das müssten wir so stark subventionieren, das kriegen wir nicht hin. Und insofern ist eben das Luxussegment auch wichtig. Und natürlich brauchen wir auch das Luxussegment, um die Leute anzuziehen, die eben dann auch viel Geld haben und die dann eben auch gerne in der Stadt bleiben. Ansonsten ziehen die vielleicht einfach raus und bauen sich da ihre große Villa einfach im Nachbarort. Ne? Also auch das ist doch nicht wünschenswert. Also insofern sind wir da vielleicht auch manchmal etwas verkrampft. Aber ja, was so für Investoren angeht, ich würde sagen, im Moment haben wir einfach eine Situation, wo wir in vielen Segmenten eine Unterdeckung haben, wo zu wenig gebaut worden ist. Insofern können eben auch verschiedene Anlagen sehr interessant sein und ich glaube, dass auch das Luxussegment oder das gehobene Segment ist durchaus attraktiv und wir stellen schon fest, die Nachfrage danach ist auch relativ groß, also den Vermietungserfolg wird man auch dort haben und langfristig haben diese Immobilien natürlich den Vorteil, sie haben eben nicht nur eine gute Lage, sondern auch eine sehr hohe Energieeffizienz, sie sind quasi gut aufgestellt für die Zukunft. Und das sichert eben auch eine langfristige Vermietbarkeit.
Trotzdem war natürlich die Frage, gibt es hier nicht schneller eine Sättigung? Wenn du dir nur einen Teil des Marktes anguckst, mit den oberen 5%, hast du natürlich numerisch eine schnellere Sättigung erreicht. Das ist schon richtig. Ich glaube aber, wer sich in diesem Segment tummelt, der muss einfach wissen, was er tut. Es funktioniert nicht überall. Es ist eine Spezialisierung. Und wer diese Spezialisierung richtig macht, der kann damit wahnsinnig viel Geld verdienen und hat in den letzten Monaten wahnsinnig eine gute Marktphase entwickelt. Abgesehen davon jetzt mal irgendwie ein Argument, das eigentlich immer gegen alles Mögliche ins Land geführt wird, aber eine aufgehende Schere zwischen Arm und Reich sagt ja auch, es gibt immer mehr Reiche, was nicht zu unterschätzen ist. Also es gibt viel mehr von den Millionären, als man gemeinhin denkt und deutlich mehr als die 5%. Die wir da, also man braucht ja auch nicht Millionen, um sich ein Luxusimmobilie leisten zu können, aber ich glaube, das Segment ist größer, als wir denken. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Technologiestandorte neben Mainz, Heilbronn und Ingolstadt findet ihr spannend, Michael?
Ja, die drei haben wir uns ja rausgepickt. Ich würde hier noch einen Ort auch mit dazu zählen, den wir an anderer Stelle auch schon diskutiert haben. Das ist Dresden. Ja, Dresden, durchaus spannend, weil dort sehr viel investiert wird. Gerade die Zahl gehört, 16 Milliarden investieren die großen Unternehmen dort in neue Produktionsanlagen, in Forschung und Entwicklung. Also das ist schon ein Standort, wo viel passiert. Wir haben natürlich auch an anderen Standorten sehr viel Investitionen und sehr viel Forschung. Also auch das Berliner Umfeld ist da sicherlich spannend. Wir haben auch ganz andere Standorte, also natürlich auch München gehört sicherlich auch dazu, wo einfach wahnsinnig viel passiert. wo ja auch ein sehr, sehr starkes Start-up-Umfeld geschaffen worden ist. Auch Nürnberg schickt sich da an. Also da gibt es sicherlich viele, viele Standorte. Aber wie gesagt, Dresden finde ich schon auch spannend, ist vielleicht so ein bisschen unterschätzt. Ja, also so gegenüber Leipzig, viele Investoren haben so immer auf Leipzig geschielt, aber mittlerweile muss man sagen, ist dann Dresden vielleicht sogar spannend oder noch spannender eben aufgrund dieser Hochtechnologie-Standorte. Wobei auch Leipzig ist natürlich ein interessanter Standort, aber jetzt gerade mit Blick auf diese Technologie ist das sicherlich auch ein Standort, den man da berücksichtigen muss.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Natürlich sind die Großen spannend, aber die haben wir alle auch schon.
Ja, und es gibt sicherlich ein paar andere Standorte, die da auch aufschließen werden. Ne? Das ist ja das Spannende. Wir haben ja, also ich meine, Heilbronn ist so das Beispiel, den hatte man jetzt vor ein paar Jahren auch nicht auf dem Schirm. Ne? Und auf einmal passiert da relativ viel. Und ich glaube, das können wir auch an anderen Standorten noch sehen.
Darmstadt, Aachen.
Ja.
Wie? Ja. Also einfach nur aufgrund der Technologie, Startups, die da sind, müssen wir schauen. Machen wir nochmal eine Folge zu, oder?
Gerne.
Sehr gut, dann kommen wir zur Frage Nummer 6. Was ist eigentlich mit dem Ruhrgebiet? Diese Frage wird immer wieder gestellt und ich finde sie selber auch sehr spannend. Da bin ich aber nicht so richtig Experte, aber Michael vielleicht. Ist eine ähnliche Entwicklung wie in Detroit denkbar? So, Michael, was ist denn die Entwicklung in Detroit eigentlich?
Ich habe es tatsächlich jetzt mir nicht so intensiv angeschaut, aber der Hörer hatte gesagt, naja, Detroit hat jetzt durchaus eine positive Entwicklung genommen und quasi den Turnaround geschafft und wieder auch mehr mehr Zuwanderung nach Detroit, mehr wirtschaftliche Entwicklung. Und im Endeffekt ist ja auch für das Ruhrgebiet immer so die Überlegung, naja, die werden doch irgendwann den Strukturwandel geschafft haben. Das ist ja ein riesen Ballungszentrum, 5 Millionen Menschen leben dort und kriegen die nicht den Turnaround irgendwann hin. Tatsächlich sehen wir ja schon, dass einzelne Standorte durchaus funktionieren. Also Dortmund hat sich teilweise ganz gut entwickelt, Essen hat sich teilweise ganz gut entwickelt. Aber wo ich immer noch das große Problem sehe, ist tatsächlich die öffentliche Infrastruktur. Und wir müssen uns einfach klar machen, dass das Ruhrgebiet trägt einen riesen Rucksack mit sich und das sind nämlich die Altschulden. Die Altschulden führen einfach dazu, dass der Handlungsspielraum für die Städte wahnsinnig gering ist. Sie müssen relativ hohe Gewerbesteuersätze nehmen, was sie generell unattraktiv macht. Sie können sich wenig Investitionen in Schulen und den öffentlichen Raum erlauben und all das macht die Städte jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv. Also ich glaube, wenn man mal eine Lösung für die Altschuldenproblematik finden würde, vor Corona hatten wir das ja mal diskutiert, dann hätte dieser Wirtschaftsraum sicherlich auch bessere Chancen. So sind es eher zarte Pflänzlein, die da wachsen. Aber so den großen Schwung haben wir noch nicht hinbekommen. Mein Kollege Hanno Kempermann, mit dem haben wir auch mal eine Folge gemacht, der sieht die Chancen durchaus besser. Ich bin etwas skeptischer. Aber naja, so ist das. Ne? Für Investoren geht es immer darum, auch ein Risiko einzugehen. Und es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der sagt, naja, also in 20 Jahren ist das Ruhrgebiet bestimmt toll. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, jetzt schon einzusteigen.
Ja, wobei man merkt schon einen kleinen Aufschwung. Also mal aus meinem aktuellen Unternehmen geplaudert. Wir haben in Mülheim, Essen und Gelsenkirchen haben wir Standorte eröffnet. Und so Paddel ist ja sozusagen der neue urbane Sport der urbanen Elite, wenn man so will. Preislich ja absolut kein billiger Sport. Und es funktioniert an allen drei Standorten ganz gut. Was für mich ein erster Indikator dafür ist, es gibt da sowas wie eine Szene, die sich auf dem Weg macht, das macht das Ganze so ein bisschen zu beleben. Und ich glaube, wenn man sich dann wegen mir an Essen oder Mülheim auch mit der Nähe zu Düsseldorf orientiert und dann irgendwie so ein bisschen auf die Abstrahleffekte auf Bochum, Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Herne, wie sie alle da sind, irgendwie guckt, dann ich glaube, da geht was. Es dauert vielleicht noch so 5, 6 Jahre, aber ich glaube, so alles in allem spürt man schon, da ist ein kleiner Aufwind. Also, das ist jedenfalls meine ganz persönliche Einschätzung. Das ist nicht durch irgendwelche Daten gespickt oder so, sondern einfach nur das, was ich wahrnehme bei uns im Geschäft.
Also Paddel als vorausschauender Indikator. Naja, der neue Konjunkturindikator. Aber es ist schon spannend, ne? Also klar, ist schon was dran.
Ja, man muss, also bei Paddel ist es deshalb spannend zu beobachten, weil wir natürlich wir haben Spieler, die haben ein Einkommensprofil ähnlich zu Golfern. Die Tennisszene war sehr, sehr billig, also was sozusagen die Kultur angeht, aber die Paddelspieler, die geben schon Geld aus und die muss es dann ja auch in erheblichem Umfang geben. Und wir hatten ja eine Zeit lang so einen Golfplätze-Boom, hat sich nicht gehalten, aber wir haben ja bei dieser Paddelszene, die ist ja jetzt in den urbanen Räumen. Also ich glaube, man kann schon gucken, da wo das funktioniert, jedenfalls im Moment noch, irgendwann wird sozusagen der Markt und die Infrastruktur aufwachsen, aber da wo das im Moment funktioniert, hat man grundsätzlich eine Urbanität, die auch unter dem monetären Gesichtspunkt interessant ist. Also ich glaube, das kann man zumindest daraus ablesen. So als ein Indikator natürlich. Unter vielen, aber immerhin. Kommen wir zur vorletzten Frage. Das ist das Thema Mieterstrom in einer Wertkorrektur. Ist eine Wertkorrektur wirklich wahrscheinlich? Die Stromkosten sinken doch für die Nutzer.
Ja, das war tatsächlich eine längere Mail zum Thema Mieterstrom, wo so ein bisschen diskutiert wurde. Wir waren ja durchaus kritisch an der einen oder anderen Stelle. Du hast, glaube ich, auch gesagt, naja, das Hallendach leidet ja auch, ne? Das wurde hier dann bestritten von dem Hörer, der sagte, da gibt's bessere Lösungen. Und was ich auch aus der Studie berichtet hatte, war ja, dass es teilweise eben einen negativen Effekt auf den Immobilienwert gibt durch den Mieterstrom. Und das wurde hier diskutiert. Tatsächlich, die Daten sind da, so wie sie sind. Ja, also dass es tatsächlich eine gewisse Wertkorrektur geben kann. Das mag auch damit zusammenhängen, dass dieses Mieterstrommodell halt relativ aufwendig ist und vielleicht für viele noch nicht so attraktiv ist, also dass man keine große Zahlungsbereitschaft dafür mitbringt, wenn man jetzt so eine Anlage quasi mitkaufen muss. Aber es kann sich eben auch durchaus ändern. Das Entscheidende ist letztlich, wie sich die Rahmenbedingungen für den Mieterstrom ändern. Und ob das quasi auch ein attraktives zusätzliches Geschäftsfeld ist. Wir haben ja durchaus gezeigt, man kann damit eben auch zusätzliche Einnahmen generieren, aber es hängt eben auch ein bisschen davon ab, ob alle Mieter mitmachen und natürlich auch von den Rahmenbedingungen, die Politik da vorgibt. Langfristig, denke ich, ist das schon ein wichtiges Thema. Ja, wir haben einfach das Thema, dass wir mehr Strom brauchen und alle Stromquellen sollten wir dann auch nutzen. Aber gerade so beim Mieterstrom machen wir es an der einen oder anderen Stelle noch viel zu kompliziert. Es ist sehr bürokratisch. Du musst eben den Stromverbrauch genau messen, genau differenzieren, wo kommt welcher Strom her. Und all das macht es eben schwierig. Insofern ist es nicht unplausibel, dass es eben auch eine gewisse Wertkorrektur bei den Beständen auslöst, aber das kann sich durchaus ändern und ich hoffe da tatsächlich auch in diesem Feld auf mehr Pragmatismus in der Zukunft.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Kommen wir zur letzten Frage. In der Folge zu den Rechenzentren habt ihr auf indirekte Anlagen, also Fonds, Aktienunternehmen und so weiter, verwiesen als Möglichkeit, persönlich einzusteigen, auch als kleinerer Investor. Ist dies nicht auch die bessere Anlage für Wohnimmobilien? Also sollte man nicht überall eigentlich in Fonds oder Aktienunternehmen einsteigen? Michael, was meinst du?
Ja, es ist eben eine Frage auch von Alternativen, die ich habe. Grundsätzlich ist natürlich eine indirekte Anlage durchaus spannend, weil ich ja direkt diversifiziert bin. Das ist natürlich schön, aber wir müssen einfach sehen, das Umfeld ist hier nicht ganz einfach für Wohnimmobilien. Also man kann in offene Immobilienfonds investieren. Da sehen wir aber durchaus auch Probleme bei vielen Fondsbetreibern. Letztlich müssen die Fonds sehr hohe Anteile an Liquidität halten, um die Auszahlungswünsche zu bedienen. Das verwässert so ein bisschen die Renditen. Also von daher ist das nicht wirklich vergleichbar mit einer direkten Anlage. Und bei Immobilienaktienunternehmen sehen wir, naja, ich kaufe eben nicht nur die Wohnungsbestände, sondern ich kaufe eben das Unternehmen und hänge dann zum Beispiel auch stärker davon ab, wie die Verschuldungssituation des Unternehmens ist. Wir haben das bei den großen Immobilienaktiengesellschaften gesehen, als die Zinsen so hoch gegangen sind. Da haben nicht unbedingt die Bestände reagiert, also die Preise bei den Beständen, aber große Wohnungsgesellschaften, Wohnaktiengesellschaften sind stark abgewertet worden, weil sie eben stärker verschuldet waren und quasi der Wert dieser Schulden gestiegen ist. Also das heißt, das sind schon andere Investitionen, die können trotzdem interessant sein, die können trotzdem spannend sein, aber sie können hier nicht wirklich die direkte Anlage ersetzen. Ja, bei den Rechenzentren haben wir gesagt, naja, mehrere hundert Millionen kann man in der Regel nicht selber investieren. Deswegen macht es nicht diesen Sinn, in ein Rechenzentrum zu investieren direkt. Aber das kann eben spannend sein über indirekte Anlagen. Und bei Wohnimmobilien würde ich es ein bisschen differenzierter sehen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht per se sagen, dass indirekte Anlagen für Wohnimmobilien schlecht sind, aber sie haben eben ein anderes Rendite-Risikoprofil. Und da sind die Direktanlagen, haben dann eben schon ihre eigenen Vorzüge.
Genau, nur als Überlegung sozusagen aus der Praxis, immer dann, wenn ich in ein Projekt wie auch immer selber investiert bin, habe ich natürlich die Möglichkeit, diverse Gewerke und die Rendite, die sich daraus ergibt, eben auch selber zu machen. Also ich kümmere mich um die Anfrage, ich kümmere mich um das, was da an Planung zu tun ist. Vielleicht habe ich ein kleines Bauunternehmen, vielleicht habe ich irgendwie 15 Freunde und kann renovieren oder. All das ist natürlich bei den indirekten Anlagen nicht gegeben. Und die ganze Struktur kostet natürlich auch Geld, das muss man immer wissen, also nicht nur sozusagen die Liquidität, sondern so eine Aktiengesellschaft irgendwie, die braucht natürlich auch hat einen eigenen Kostenapparat. All das drückt auf mein Investment oder auf die Renditechancen. Insofern ist das, glaube ich, so würde ich diesen Podcast auch verstehen. Natürlich, der Vollständigkeit halber gehört es damit rein, aber eigentlich ist es was völlig anderes, als selber in Immobilien zu investieren. Jedenfalls wäre das meine Wahrnehmung.
So ist es.
Sehr, sehr gut. Dann danke ich dir da draußen für all die Fragen. Ich danke dir für ein grandioses Jahr 2025. Es war wirklich eine große Freude mit euch und natürlich mit dir, lieber Michael.
Natürlich auch mit dir, Hauke.
Dankeschön. Ach, das ist so herrlich. Endlich halt Blumen. Genau, wir sind nicht in einem Ort und wir stehen nicht unter dem Mistelzweig, aber eigentlich, es wäre jetzt soweit. In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns auf der anderen Seite im neuen Jahr mit dann der Folge, wo wir in das Jahr 2026 gucken. Wenn ihr irgendwelche Anliegen und oder Fragen habt, dann sagt uns doch bitte Bescheid oder schreibt uns. Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und wenn ihr noch auf YouTube vorbeigucken mögt und uns da mal ein Abo dalasst, dann würdet ihr uns auch sehr helfen. Wir wären jedenfalls... Wir würden uns über dieses kleine verspätete Weihnachtsgeschenk sehr freuen. In diesem Sinne, macht es gut, kommt gut rein ins neue Jahr und bis dann. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du möchtest wissen, welches Potenzial Mieteinander bei deiner Immobilie heben kann? Dann fülle die Potenzialanalyse aus und schau dir bei Gelegenheit auch gleich das Beispiel Mehrfamilienhaus an, das Mieteinander in Norddeutschland so optimiert hat, dass am Ende 300.000 Euro Wertsteigerung zu Buche standen. Alle Infos findest du unten in den Shownotes und natürlich unter mieteinander-wohnen.de/1alarm.